Kennt ihr die Anstalt? Du meinst deinen Arbeitsplatz oder was? Die Fernsehsendung Die Anstalt. Wer kennt die Sendung auf dem ZDF Die Anstalt? Also einer. Okay, und ich auch. Oh, gibt noch ein paar mehr, die Sie kennen. So, um euch so ein bisschen aufzuklären. Die Anstalt ist eine Satire-Sendung, die in unregelmäßigen Abständen, also ganz regelmäßig, habe ich den Eindruck, läuft sie nicht. Spätabends am zweiten Fernsehprogramm läuft. Zum Glück gibt es heutzutage Internet. Da ist man nicht darauf angewiesen, auf irgendwelche Sendezeiten, sondern man kann sich das auch zu jeder Zeit beliebig angucken. Die haben das immer noch einen Monat im Internet stehen und dann gibt es irgendwelche netten Leute, die das auf YouTube hochladen. Also man kann sich alle alten Sendungen noch anschauen. Habt ihr zufällig, ihr drei Anstaltseher, die Anstalt vom Dezember gesehen letzten Jahres? Das ist eine Satire-Sendung, um das so ein bisschen zu erklären noch. Die recherchieren sehr intensiv. Also die versuchen, Fakten herauszufinden, die sonst so nicht so bekannt sind. Und die werden dann humorvoll aufbereitet. Und ich weiß immer nicht, ob ich lachen soll oder ob ich weinen soll, wenn ich mir das angucke. Weil man kann das dann auch Ganze prüfen, die ganzen Quellen, aus denen sie ihre Informationen haben. Das kann man im Internet sich dann auch noch recherchieren. Und mir wird so manches mal übel bei manchem, was ich mir da so angucke. Aber trotzdem tue ich mir das an, weil es einfach auch mal eine Möglichkeit ist, Informationen auch aus einer anderen Perspektive zu bekommen. Und warum nicht auch manchmal die bittere Pille mit wohlschmeckendem Humor einzunehmen. Die Sendung von letzten Jahr Dezember war folgendermaßen. Wir haben einen kleinen Zeitsprung in die Zukunft gemacht, nämlich wir waren Ende September 2017. Bundestagswahl. Kurz vor 18 Uhr, Bekanntgabe der ersten Hochrechnung, also kurz davor und dann 18 Uhr Bekanntgabe der ersten Hochrechnung der Bundestagswahl 2017. Und das Ergebnis sah in etwa wie folgt aus. Die CDU 18%, SPD minus 14,5%, weil es gab zum ersten Mal die Möglichkeit, auch gegen eine Partei zu stimmen. Die Grünen und die Linken jeweils 5,5%, FDP 0%. Und die AfD hat es gerade mal soeben über die 38%-Hürde geschafft. Frauke Petry wird neue Bundeskanzlerin. Ich habe mir das so angeschaut. Da war ja kurz vorher die Trump-Wahl gewesen, wo auch keiner gedacht hätte, dass Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Und ich habe so gedacht, ich kann mir das vorstellen. Es könnte passieren, dass alle Hochrechnungen, die wir haben, zum Trotz sowas passiert. Nun kann es nicht ganz passieren, weil Frauke Petry hat das große Pech, dass sie nicht allein für ihre Partei kandidieren also darf, sondern die wollen so eine Leitungsspitze machen. Also sie kann nicht ihr Konterfei allein auf die Plakate kleben lassen für ihre Partei. Ein paar Tage später, nachdem ich das gesehen hatte, also ich habe es nicht Anfang Dezember gesehen, sondern irgendwann später, war ich laufen und auf einmal habe ich so richtig das Gefühl gehabt, dass der Herr sagt, so mein Lieber, so bist du also. Gott hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, was mich bis jetzt nicht loslässt, weil ich merke, das ist tatsächlich eine Schwachstelle in meinem Leben. Und ich hoffe, dass ihr sie nicht habt und wenn ihr diese Schwachstelle habt, die ich festgestellt habe in meinem Leben, wünsche ich mir, dass ihr anfangt, genauso wie ich, umzudenken. Weil Gott hat gesagt, was bist du eigentlich für ein Schwarzseher? Bist du mein Kind oder nicht? Und hast du nicht Möglichkeiten, etwas zu tun und sollst du nicht auch etwas tun? Statt einfach zu sehen, wie die Welt bergab geht und wie Trump Präsident wird und alles, ja, immer übler wird und zu sagen, ja, ich habe es kommen sehen, so wird es sein und so ist es und die Welt wird immer schlimmer. Neulich, vor einiger Zeit, habe ich mich mit einem Ehepaar unterhalten, denen gefällt ihr Wohnumfeld nicht, leben in einem Mehrfamilienhaus und haben überlegt, wir möchten eigentlich ausziehen, weil die Nachbarn sind nicht so nett, wie wir uns das vorstellen. Keiner putzt die Treppe außer uns, die anderen machen Lärm. Wir wollen hier weg. Was ist, wenn wir Christen wirklich so sind? Wir sehen, dass die Welt bergab geht und wir ziehen uns zurück. Unser Umfeld gefällt uns nicht und wir ziehen uns zurück. Hört zu Ende. Also jetzt noch da oben. Weil es fühlt sich jemand angesprochen. Ist auch gut. Wenn wir quasi immer, wenn es immer schlechter wird, wir sagen, ja, ja, so kommt es. Und wir machen einen Rückzieher. Wo soll denn noch das Licht bleiben? Letztendlich ist genau das, was der Widersacher will. Dass wir immer mehr sagen, das gefällt uns nicht und wir ziehen uns immer mehr auf die Insel der Seligen und Erretteten zurück. Mir sind ein paar Bibeltexte in diesem Zusammenhang in den Sinn gekommen und den ersten, den ich mir gerne anschauen möchte von diesen Texten, der findet sich im 1. Timotheus 2. Wer also eine Bibel hat, lade ich ein, mit aufzuschlagen. 1. Timotheus Kapitel 2. Lukas, was hast du für eine Bibelübersetzung? Ach, du hast keine nicht mit. Was hast du für eine Übersetzung? Wunderbar, können wir tauschen? Ich gebe dir meine und du gibst mir deine? Weil ich würde gerne eigentlich nach Neues Leben vorlesen wollen. Danke. Ach, die ist noch so schön neu. Bist du dir sicher, dass hier auch der Timotheusbrief drin ist? Ja, ja. So. Ja, ja. Ich lese ab Vers 1. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Wir sollen nicht weglaufen, sondern wir sollen was tun, wir sollen beten. Und besonders steht hier, also für alle Menschen und besonders für die Regierenden. Und wir sollen nicht beten, Herr, mach, dass die Verfolgung möglichst schnell kommt und du wiederkommst, sondern, oder dass die Verfolgung kommt und damit wir erst richtig gut das Evangelium verkünden wollen, weil wenn die Verfolgung kommt, dann sind alle so in Angst, oder wenn die Krisen kommen, dann kommen sie und rennen uns die Kirchen ein. Nein, Paulus sagt, wir sollen für Frieden beten und die Zeiten des Friedens nutzen, um das Evangelium zu verkünden. Das ist eigentlich der Wille Gottes, so wie er sich das gedacht hat. Und wir sollen besonders eben auch für Donald Trump, Angela Merkel, Frauke Petri, also alle, die irgendwo leitend sind. Wie heißt der Bürgermeister von Hamm? Der ist gut, ich hätte es nämlich nicht gewusst. Aber auch für den sollen wir beten. Für alle, die irgendwo führend und leitend verantwortlich sind, inklusive unserer eigenen Kirche. Also alle, die irgendwas? Ben Carson, genau. Ach, obwohl auch da mir die Fußnägel hochklappen, aber gerade deswegen vielleicht, ja. Und ich möchte so zwei Beispiele aus der Bibel noch kurz zeigen und dann, ich will ins Praktische reinkommen. Das ist so mein Ziel heute. Wir gehen ins zweite Buch Mose rein, ins 32. Kapitel. Zweite Mose 32. Hier finde ich etwas ganz Interessantes, was mich sehr, sehr bewegt. Und ich noch mehr denke, Armin, du musst anfangen umzudenken. Beziehungsweise ich habe schon angefangen, aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich in diese Falle reinfalle. Es bringt ja doch nichts. Ja? Hat eh keinen Zweck. Es entwickelt sich alles immer schlechter. Was soll's? Ja. Wir müssen mal gucken, ob wir diesen Nippel, Matthäus, ob wir den irgendwo mal wieder finden, weil das wackelt hier so. Oder wir müssen eine Lösung finden. Das ist ein bisschen ungemütlich. Mose war auf dem Berg. Ich möchte erst kurz die Geschichte erzählen, sonst lest ihr schon vor. Ich möchte, dass ihr zuhört. Mose war auf dem Berg Sinai, hat von Gott die 10 Gebote bekommen, auf die 2 Steintafeln geschrieben, von Gott mit seiner eigenen Hand. kommt runter. In der Zwischenzeit haben die es nicht ausgehalten. 40 Tage ist der Typ schon weg. Wir wissen nicht, wo er ist. Jetzt machen wir uns unseren eigenen Gott, haben das goldene Kalb gezimmert, sind gerade dabei, eine dicke Party zu feiern und das goldene Kalb anzubeten. Und Mose kommt runter. Der ist total entsetzt, schnappt sich diese beiden Steintafeln und schmeißt sie hin und zerschmettert sie. Das war nicht so ganz in Gottes Sinne. Der war zwar nicht begeistert darüber, dass sie eine Party feiern, aber die Tafeln sollte er auch nicht kaputt machen. Zur Strafe musste er die Nächsten selber ausmeißeln. Zwar hat Gott sie neu beschrieben, aber ausmeißeln musste er dann alleine. Und Mose regelt einiges, geht dann wieder auf den Berg zurück. Und eigentlich, weiß ich nicht, wie würdet ihr damit umgehen? Ihr seid der Leiter der Gemeinde. Die Gemeinde hat ganz, ganz krasse Sachen mit Gott erlebt. Aus die 10 Plagen, Auszug aus Ägypten, durch Schilfmeer durchgegangen, Wasser in der Wüste und Manna und viele, viele begeisternde Sachen. Und kaum drehst du denen den Rücken zu, fangen sie an, sich irgendwelche selbstgezimmerten Götzen zu machen und anzubeten. Kannst du denken, weißt du was, rutscht mir doch allemal den Buckel runter, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf euch. Aber Mose nicht, das finde ich total interessant. Was macht Mose? Am nächsten Tag, ich bin in Vers 30, am nächsten Tag sagte Mose zum Volk: Ihr habt eine schwerwiegende Sünde begangen, aber ich will noch einmal zum Herrn auf den Berg steigen. Vielleicht kann ich es erreichen, dass er euch vergibt. Also der setzt sich für sie ein und jetzt schaut mal, wie er sich einsetzt. So kehrte Mose zum Herrn zurück und bat: Diese Leute haben eine große Sünde begangen, sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Doch ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde, wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch des Lebens, das du führst. Hammer. Also das ist, finde ich, echt Hammer. Wer von euch würde sagen, weißt du was, vergib der Gemeinde, aber mich nimm raus. Das finde ich schon eine Nummer, als Eintreten für jemanden. Und es ist noch ein Gedanke, der mich bewegt, auch bei Mose, und der steht im fünften Buch Mose im 28. Kapitel. Ich weiß nicht, wie gut euch dieses Kapitel vertraut ist. In diesem Kapitel geht es um den Segen und den Fluch. Nämlich, auf welchen Segen das Volk haben wird, wenn es Gott gehorsam ist und ihm nachfolgt. Und welcher Fluch über das Volk kommen wird, wenn es Gott nicht gehorcht und ihm nicht nachfolgt. Und hier gibt es einen ganz interessanten Vers in dem Segensbereich. Im Fluchbereich gibt es den dann auch nochmal umgekehrt, aber ich möchte den Aspekt auf das Positive legen. Wenn ihr den Geboten des Herrn, also Entschuldigung, ich bin 5. Mose 28 und ich lese Vers 13. 5. Mose 28, Vers 13. Wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebe, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Gott hat uns dafür vorgesehen, dass wir der Kopf sind und nicht der Schwanz. Wir sollen nicht die ganze Zeit hinterher schauen, wie alles bergab geht, sondern Gott möchte, dass wir vorangehen, dass wir die Richtung bestimmen, in die die Geschicke laufen und nicht umgekehrt. Das ist sein Wille für uns. Und wir müssen rauskommen aus dieser Ecke des Jammerns und Klagens darüber, was alles schief läuft. Vielleicht habt ihr alle nicht das Problem. Vielleicht bin ich ja der Einzige, der einfach nur denkt, ich sehe nur schwarz für die Zukunft. Und selbst wenn die Zukunft schwarz sein wird, und wir wissen, dass sie am Ende schwarz ist, weil es wird auf jeden Fall einen großen Konflikt geben und den stecken wir schon mittendrin, sagt Jesus trotzdem, sollen wir Kopf sein. Wir sollen nicht einfach passiv dasitzen und nichts tun. Und die Mindestaufgabe, die wir haben, ist zu beten. Und dazu noch ein Text, Jesaja 59, und dann kommen wir so langsam ins Praktische. Jesaja 59. Jesaja betet in Jesaja 59 und ich lese mal ab Vers 12. Wir steigen einfach in das Gebet ein in Jesaja 59 und dann kommen wir zu dem entscheidenden Vers, weil Gott antwortet auf sein Gebet. Denn unsere Sünden, heißt es dort ab Vers 12, unsere Sünden häufen sich vor dir und unsere Verfehlungen sprechen gegen uns. Unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen und unsere Sünden sind uns bewusst. Wir haben uns gegen den Herrn gewandt und ihn verleugnet. Wir haben unserem Gott die Nachfolge versagt. Wir reden von Gewalt und Ungehorsam. Wir gehen mit Lügen schwanger und lassen sie in unserem Herz, aus unserem Herzen hervorbrechen. Deshalb wird das Recht verdrängt. Gerechtigkeit ist weit entfernt. Die Wahrheit strauchelt auf dem Markt und Ehrlichkeit findet keinen Raum. Ja, die Wahrheit hat uns verlassen. Wer das Böse unterlässt, wird ausgeplündert. Als der Herr sah, dass es kein Recht gab, missfiel ihm das sehr. Er sah, dass niemand da war und erstaunt, dass keiner im Gebet vor Gott einschritt. Bis hierhin will ich nur lesen. Ich lese für mich auch ganz deutlich raus. Gott sehnt sich danach, dass wir diesen Auftrag annehmen und im Gebet eintreten und nicht einfach nur hinterher schauen, wie es mit unserer Welt immer weiter bergab geht. Was heißt das praktisch? Weil für mich ist es immer wichtig, ja, wir sollen mehr beten. Okay, betet mehr. Dann macht das mal. Ich kann euch sagen, was ich aus diesen Texten raushöre und was ich noch dazugebe und was für mich das bedeutet, wie ich verstehe, Gebet anzugehen und will so ein bisschen den Horizont auch weitern und manches habe ich hier und da schon erzählt, aber ich merke, dass es noch nicht vom Kopf irgendwo anders hingedrungen ist und dazu geworden ist, dass wir es auch umsetzen und praktizieren. Das eine ist, dass wir ganz klassisch hingehen können und sagen, Herr, bitte mach was. Das haben wir bestimmt auch schon viel getan. Was auch immer das Anliegen ist, mach meinen Nachbarn netter, ja, mach doch endlich, dass sie die Treppe putzen, dass Trump abgesetzt wird oder was auch immer, dass Frauke Petri endlich sich überlegt, dass sie ihre politischen Aktivitäten aufhört, was auch immer, das könnte ich machen. Eine Sache sagen die Texte auf jeden Fall auch und das finde ich sehr wichtig, ich soll um Vergebung bitten. Der Jesaja, viele, Mose, wir haben maschinelle Leute, bitten um Vergebung für Dinge, die sie selber nicht getan haben. Das finde ich ganz spannend, diesen Gedanken mal mit reinzunehmen in dein persönliches Gebet. Und ich habe noch drei ganz konkrete Dinge, die es noch praktischer machen, wie Gott uns auffordert, für andere zu beten. Und dazu jeweils einen Bibeltext. Der erste Text steht in 1. Petrus 3. Es gibt auch andere Stellen, aber das kommt mehrfach vor in der Bibel. So, jetzt muss ich hier gucken, weil ich weiß, dass Neues Leben, Glück gehabt, die Reihenfolge im Neuen Testament ein bisschen anders hat als die anderen Übersetzungen. 1. Petrus 3 und ich lese Vers 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Das Erste ist, dass wir die Leute, mit denen wir Schwierigkeiten haben, sei es persönlich oder auch in der Politik oder wo auch immer, dass wir sie segnen. Jesus fordert uns auf, dass wir segnen sollen statt fluchen, weil er sagt, das ist das Entscheidende. Wir häufen glühende Kohlen auf das Haupt derjenigen, die wir segnen. Offensichtlich sind das nicht nur so dahingesprochene Worte. Segen scheint eine Macht zu haben. Es macht was mit uns, aber es macht offensichtlich was auch mit den Leuten. Also fang mal an, nicht nur zu meckern über Donald Trump oder so, ja, oder deinen Prediger, wenn er dir nicht gefällt, oder deinen Nachbarn, sondern fang an, diese Person zu segnen, ganz bewusst zu sagen, ich segne dich. Du musst dir nicht gegenüberstehen, Donald Trump werden wir wahrscheinlich nur im Fernsehen sehen, aber in deinem Gebeten und sprich es auch aus. Also mach das auch nicht nur im Stillen, sondern sprich es aus und sag, ich segne dich. Das ist offensichtlich von der Schrift her der erste Auftrag, wenn wir für Menschen beten sollen und gerade besonders für solche Menschen, mit denen wir Stress haben. Ein zweites, was wir tun sollen, steht in Jakobus 1. Gesundheit. Und nochmal. Ich lese ab Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Das ist für mich immer noch einer der wichtigsten Teile meiner Fürbitte für Menschen, wen auch immer. Weil weiß ich, was für jemand am besten ist? Dass wir Gott fragen, was ist deine Lösung oder dein Gedanke in Bezug auf diese Person, in Bezug auf dieses Problem. Und der Text sagt, ich soll damit rechnen, dass Gott mir antwortet, wenn ich ihn frage. Das war Jakobus 1, Abvers 5, Ulla sucht gerade noch. Weil, nochmal, es besteht eine Gefahr darin, wenn ich Gott einfach sage, das ist das Problem, beseitige den Trump, ja, oder ähnliches, weil weiß ich, was der richtige Weg ist. Wir erleben gerade in unserem Land, wo wir nicht wissen, was daraus passiert. Diese Geschichte, die Spannung zwischen Deutschland und der Türkei, wachsen ja jetzt immer mehr. Und es verhandeln halt Leute, so wie sie denken, da wollen halt Politiker kommen und für die Abschaffung der Demokratie werben in Deutschland, indem sie die Demokratie benutzen, die Freiheit der Demokratie, um für ihre Diktatur zu werben, um es mal so zu sagen. Man kann verstehen, dass die zuständigen Verantwortlichen sagen, unsere Räume kriegen Erdogans Leute nicht dafür. Aber wenn ihr schaut, was läuft, da schaukelt sich etwas ganz gefährlich hoch an Spannungen zurzeit in Europa. Viel besser wäre es, nicht dass die Häuser aufzumachen und zu sagen, kommt rein, die dürfen ihre Werbung für Diktatur machen, ja, oder nicht, sondern wenn wir wirklich Gott fragen, was ist hier das Beste, weil wir können nicht über den Horizont hinausschauen. Was passiert als nächstes? Was wird aus diesen Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind, passieren? Aber Gott weiß, was als nächstes passiert. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder neue Zeit nehmen, ihn zu fragen, damit rechnen, dass er antwortet und dass wir so lange dranbleiben zu fragen, bis wir die Antwort haben. So lange in die Stille gehen, bis die Antwort kommt. Und lernen, Gottes Stimme immer mehr zu hören. Ich halte das für ganz entscheidend, weil wir aus dem eigenen Denken heraus, auch aus dem eigenen Beten heraus, Fehler machen. Und es kann schnell tatsächlich was Unbedachtes entstehen, wie in der Geschichte, die wir von Kai gehört haben. Ich wünschte, am liebsten wäre er nie da gewesen. Und unsere Worte haben Macht. So ein Wort kann auch wie ein Fluch werden. Tatsächlich. Und es passiert, was wir uns gewünscht haben. Ich glaube nicht an Magie, aber Gott hat gesagt, dass unsere Worte Macht haben und Einfluss haben. Wir können mit unseren Worten tatsächlich aufbauen und zerstören. Unsere Worte haben auch Einfluss in die geistliche Welt hinein. Und da sind wir bei dem dritten Punkt, den ich ganz wichtig finde. Also der erste ist, also Fürbitte klassisch können wir machen. Wir können um Vergebung bitten für Leute, die Dinge falsch machen. Das sollen wir tun, das lese ich. Wir sollen segnen, das lese ich ganz deutlich heraus. Hörend beten, wenn wir eintreten für eine Sache. Gott, was hast du dazu zu sagen? Was soll ich tun? Was soll ich beten? Was soll ich in irgendeiner Form vielleicht aktiv werden? Und dann gibt es noch einen Punkt. Und an dem, glaube ich, ist er so für uns der ungewöhnlichste. Deswegen habe ich das Gefühl, dass er noch nicht so durchgedrungen ist zu uns. Und er findet sich unter anderem, wir gehen mal nach Lukas 9. Ins Lukas-Evangelium, ins 9. Kapitel. Eines Tages rief Jesus seine 12 Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Dieses mit der Vollmacht findet sich öfter. Und mir ist diese Woche noch was ganz Spannendes in diesem Zusammenhang aufgefallen. Jesus sagt zu den Jüngern in dem Paralleltext in Matthäus 10, die Ernte, also er sah die Menschen wie eine Herde ohne Hirten, wie verlorene Schafe ohne Hirten, und es mangelt an Arbeitern, und er sagt den Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende und dass er noch mehr Arbeiter aussende, und schickt sie dann aus und gibt ihnen eine Arbeitsbeschreibung, wie so ein Arbeiter aussieht. Und so ein Arbeiter hat die Vollmacht bekommen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und ein paar andere Dinge zu tun. Und er hat den Auftrag bekommen, das zu tun. Vollmacht ist für mich das wichtige Stichwort. Wir haben von Gott alle Vollmacht bekommen und wir alle sind Arbeiter. Mit der Definition von Lukas 9 und Matthäus 10, weil das ist eine Definition, wie so ein Arbeiter aussieht. Vollmacht heißt nicht, dass ich sage, bitte, bitte, lieber Gott, mach etwas, sondern Vollmacht heißt, dass Gott mir die Macht gegeben hat, etwas zu tun. Ein Beispiel. Ich habe an einer anderen Stelle mit jemand darüber gesprochen und ihr das erzählt, die ganz große Probleme am Arbeitsplatz hat. Sie arbeitet viel mit Kindern, und zwar mit schwerst erziehbaren Kindern. Mit so schwer erziehbaren Kindern, dass zum Beispiel ein Kind, mit dem sie zu tun hat, der hat eine 24 Stunden Einzelbetreuung. Es sind 3 erwachsene Leute angestellt, sich nur um dieses Kind zu kümmern, weil dieses Kind sonst nicht führbar beherrschbar ist. Also schon gewaltig, was hier so in unserer Kultur möglich ist, ja, was das an Geld auch kosten muss. Ja. Dass 3, also Vollprofis, sich 24 Stunden, also ist immer einer zur Zeit da, aber das ist halt ein Dreischichtdienst, kümmern sich 3 Leute um ein einziges Kind. Bei euch sind 2 Eltern für 4 Kinder. nicht ganz. Und der hat teilweise Phasen, dass er wirklich aggressiv wird, auch gewalttätig wird, dieses Kind. Und dass selbst die Profi-Erzieher an ihre Grenzen kommen, wie sie damit umgehen. Es ist dann letztendlich auch irgendwann dazu gekommen, dass er in eine noch speziellere Einrichtung gekommen ist, weil die nicht darauf eingestellt war. Und ich habe gesagt, weißt du, was du einfach machst? Weil da steckt ja also wirklich so ein dämonischer Geist auch hinter, auch ein Geist der Aggression und Wut. Du brauchst gar nichts groß machen, aber bete einfach und sprich es im Stillen aus, diesem Geist der Aggression, sage ich jetzt, dass er schweigen soll. Und sie rief mich an am übernächsten Tag und erzählte, weißt du, boah, der Junge war wie ausgewechselt. Ich konnte mit ihm ganz friedlich und normal arbeiten, der ist ausgeflippt, ich habe im Stillen angefangen zu beten und die Situation hat sich ins Positive gewandelt. Und dann noch eine andere Geschichte, es muss ja nicht immer so extrem sein. Ihr kennt das vielleicht auch, es gibt Leute, wenn die den Raum betreten, verändert sich schlagartig die Atmosphäre. Und das geht in beide Richtungen. Es gibt Leute, die den Raum betreten, die Atmosphäre wechselt total ins Positive, auf einmal ist so eine richtige Stimmung da und denkt, wow, was ist los? Und es gibt Leute, die betreten den Raum und du hast das Gefühl, die Schneekönigin ist gekommen und hat ihren Kühlschrank mitgebracht oder ihren Eisschrank. Und wir waren in einem Kontext, wo Dinge zu besprechen waren, wo alle möglichen Leute eingeladen waren zu kommen. Das ist noch gar nicht lange her. Und es betrat eine Person den Raum und du hast wirklich, nicht nur ich, sondern es haben auch andere mir so gesagt, das erleben mehrere, wenn diese Person den Raum betreten hat, ist sofort die Atmosphäre gefroren. Ich habe aber uns die anderen, mit denen ich sprechen konnte, darauf vorbereitet. Und ich habe gesagt, wir werden Folgendes machen, wenn das passiert. Jeder von uns wird anfangen zu beten und einfach die Vollmacht zu gebrauchen. Nicht sagen, bitte Gott, ändere was, sondern wir haben es wirklich gemacht. Diesen Geist der Kälte und Ablehnung, der jetzt den Raum betreten hat, nicht die Person, sondern den Geist, den sie mitgebracht hat. Ja? Diesen Geist gebieten wir, diesen Raum zu verlassen. Und ich fand es ganz spannend, weil ich habe sofort angefangen zu beten. Ich habe das leise ausgesprochen, weil die Geister hören deine Gedanken nicht, sondern du musst es aussprechen. Das kann ganz leise sein, das reicht. Ja. Und ich habe mich hinterher mit den anderen unterhalten, die haben auch angefangen zu beten auf die gleiche Art und Weise. Wir haben Vollmacht, wir können diesen Geistern gebieten zu gehen. Und die Atmosphäre hat sich tatsächlich gewandelt. Die ist jetzt nicht ganz, diese Person, die den Raum betrat, ist da nicht so übereuphorisch geworden. Aber die Stimmung wandelte sich wieder in eine positive Stimmung und wir konnten ganz in Ruhe das, was wir besprechen wollten, zu Ende besprechen. Und am Ende hat diese Person sogar noch konstruktive Vorschläge gemacht. Ja. Aber am Anfang war es eine ganz andere Nummer und wir haben ganz oft erlebt, wenn diese Person den Raum betreten hat, ist die Atmosphäre so umgekippt, dass Leute weinend den Raum verlassen haben. Wir haben Vollmacht. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir diese Vollmacht auch gebrauchen. Auch das ist eine Art von Gebet. Wenn wir merken, hier sind negative Geister, die den Raum betreten haben, haben wir die Vollmacht, diesen Geistern zu gebieten, diese Räume zu verlassen. Das ist mal was ganz Neues, was es heißt, Fürbitte zu tun. Und aus Gebet, wenn ich Jesus frage, was soll ich tun oder was soll ich beten, erwächst einfach auch, was zu tun. Und ich möchte euch drei Beispiele geben, weil die Frage ist, was kann ich denn schon tun gegen Trump? Was kann ich dagegen tun, gegen was hier alles so schief läuft? Drei ganz praktische Beispiele, denen ich direkt und indirekt begegnet bin. Letztes Jahr hat jemand erzählt, dass er von Gott den Eindruck hatte, ich soll in eine bestimmte Gegend in einem Stadtteil der Stadt ziehen, um dort einen Unterschied zu machen. Eine ziemlich üble Gegend. Und er ist dort mit seiner Frau hingezogen und diese Gegend war so übel, dass er sich außer zur Arbeit zu gehen kaum aus seinem Haus getraut hat. Und das ging ungefähr ein Jahr so und es ist natürlich gar nichts passiert. Bis er dann gebetet hat und überlegt, was soll ich denn machen, Herr? Und ist auf die Idee gekommen, ich gehe einfach zu meiner Gemeinde und sage, alle, die mit mir für diesen Stadtteil was tun wollen, die lade ich ein zu kommen. Und den Gedanken, den ersten, den er hatte, wir machen Folgendes. Wir gehen einmal die Woche in diesen Stadtteil rein, wir gehen die Straße rauf und runter und fangen einfach an zu beten. Wir segnen die Häuser, wir segnen die Menschen, die in diesen Häusern sind und lassen uns von Gott führen und wir werden gemeinsam beten. Und es ist ganz spannend, es sind Hauskreise entstanden plötzlich in den Häusern. Die Spannung aus der Straße wurde raus und diese Straße hat sich verändert. Einfach, weil ein paar Leute angefangen haben, so ähnlich zu beten, wie ich euch das gerade vorgestellt habe. Ein ganz anderes Beispiel. Unsere Gemeinschaft bietet hier in Nonnawehr etwas sehr Spannendes an für Leute, die sich für Missionen auch innerhalb der Adventgemeinde interessieren, auch gerne mal was Neues kennenlernen möchten. Das nächste wird jetzt wieder, ich glaube im Herbst ist das nächste, müsst ihr in das Heft 2017 reinschauen. Sogenannte Studienfahrten. Dieses Jahr wird es nach Frankreich gehen. Ihr könnt für ganz wenig Geld eine ganze Woche lang durch Frankreich fahren. Ich glaube, Paris ist dann nachher auch noch Ende dabei. Und besucht verschiedene missionarische Projekte und lernt halt kennen, was die Leute so machen. Die erste Fahrt ging nach England. Da war der Eliav, mein ältester Sohn, und Kirsten waren dort mit. Und dort in London, ich habe Eliav extra nochmal gefragt, haben sie eine alte Frau kennengelernt, die in einem Stadtteil lebte, der zum Ghetto von London gehört. Ziemlich üble Gegend, hohe Kriminalität. Diese Frau hat irgendwann angefangen, Suppe zu kochen und hat Jugendliche von der Straße in ihr kleines, bescheidenes Haus zum Suppeessen eingeladen. Und aus ein paar Jugendlichen wurden nachher so viele Jugendliche, dass die, weil die hatte nur so ein kleines Wohnzimmerchen und es war nicht viel Platz, dass die Jugendlichen sich förmlich stapelten. Die saßen die ganze Treppe hoch in ihrem Haus, die saßen im Wohnzimmer, die saßen im Flur, in der Küche, überall und waren bei ihr am Suppeessen. Viel mehr hat sie eigentlich nicht gemacht, außer für diese Jugendlichen zu beten. Irgendwann ging ihr das Geld aus, weil es zu viele waren und sie nicht mehr so viel hatte, um für alle Suppe zu kochen, und sie hat aufgehört. Es dauerte nicht lange, dass die Polizei bei ihr klingelte. Und sie bat und sagte, können Sie nicht wieder anfangen, Suppe zu kochen? Weil tatsächlich die Kriminalitätsrate spürbar runtergegangen war in der Zeit, wo sie regelmäßig für die Jugendlichen Suppe gekocht hat und sie sich ins Haus eingeladen hat. Finde ich ganz spannend, was wir tun können, wenn wir einfach auf Gott hören und sei es nur, in Anführungsstrichen, Suppe kochen. Das dritte Beispiel habe ich letztes Jahr kennengelernt. Das ist auf einer ganz hohen Ebene, aber auch das begeistert mich total. Eine Frau, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört haben wird, außer ein paar wenigen Jugendlichen, aber ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film erinnern könnt, den ich euch von ihr gezeigt habe. Die heißt Ellen Catherine Kajina. Das ist eine Frau, die in Uganda lebt. Uganda, Idi Amin, vielleicht schon mal gehört, Diktatur gab es da, ziemlich üble Zustände. Und Uganda gehörte bis vor wenigen Jahren noch zu einem der Nehmerländer, wo ziemlich viel drunter und drüber ging, und sie hat gearbeitet in der obersten Finanzbehörde. Und in Uganda zu der Zeit, als sie dort gearbeitet hat, sie arbeitet immer noch dort, aber als das anfing, diese ganze Geschichte, da gab es so einen Wettlauf. Wer ist die korrupteste Behörde in Uganda? Und die Polizei und die Finanzbehörde lagen immer ungefähr gleich auf. Mal war die eine höher und mal die andere höher. Es war also nicht besonders gut bestellt um die Finanzbehörde. Und sie hat sich mit ein paar Freundinnen so besprochen, hat gesagt, es geht doch nicht an, dass wir als Christen angestellt sind bei dem korruptesten und größten Dieb des Landes. Und sie haben angefangen zu beten. Und nach einiger Zeit wurde die Stelle des Leiters dieser Finanzbehörde frei. Und sie hat sich beworben auf diese Stelle. Und sie hat sie auch tatsächlich bekommen. Warum? Nicht, weil sie so besonders qualifiziert war, sondern weil dieser Job ein Schleudersitz war. Also wer diesen Job bekommen hat, der hat 1 bis 2 Jahre drauf gesessen und schon war er wieder raus. Der wurde also ständig frei und keiner wollte ihn haben. Und sie hat diesen Job genommen und hat mit ihren Freundinnen und ihrer Gemeinde gebetet und hat gesagt, wir machen einen Unterschied. Als sie das erzählt hat, was ich euch jetzt erzähle, die sagt, das klingt so ganz leicht, aber es hat 10 Jahre gedauert. Die sind hingegangen und haben quasi die Finanzbehörde aufgeräumt. Erstmal, das eine der ersten Maßnahmen, die sie gemacht haben, müsste man sich mal hier in Deutschland vorstellen, sie haben sämtliche Mitarbeiter entlassen, alle. 2000 Leute haben sie auf die Straße gesetzt. Mit einem Schlag gab es erstmal keinen einzigen Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter konnten sich wieder neu bewerben. Aber diesmal gab es Auswahlkriterien und sie haben 500 Leute nicht mehr genommen, weil sie wollten keine korrupten Leute mehr haben in dieser Finanzbehörde, sondern nur noch loyale Leute, die vernünftig arbeiten. Dann sind sie hingegangen und haben die Leute befragt, was sie stört an der Finanzbehörde. Die waren ganz erstaunt. Ihr kommt zu uns und fragt uns, was an euch stört. Und sie haben dann herausgefunden, in Uganda war das zu dem Zeitpunkt so, um seine Steuern zu bezahlen, musste man einmal im Monat an so einer Behörde zu so einem Schalter und die Bar einzahlen. Ihr könnt euch vorstellen, was da los war und wie hoch die Moral ist, seine Steuern einmal im Monat stundenlang Schlange stehend irgendwo bei einer Behörde bar einzuzahlen. Und sie haben angefangen, Dinge umzustellen, dass sie ein Online-System geschaffen haben. Sie haben angefangen, weil die Leute das gesagt haben, wir verstehen überhaupt nicht, wozu die Steuern da sind, die Steuern transparenter zu machen, offen zu legen, wofür das gebraucht wird. Und sie sind hingegangen und haben die Leute gefragt, was können wir für euch tun? Das Finanzamt fragt dich, was können wir für euch tun? Ja, stell dir das vor. Und haben also angefangen, Steuergelder ganz bewusst einzusetzen. Also sie haben auch damit gearbeitet. Da gab es Schulen ohne Schultische und ohne Bücher, solche Sachen zu organisieren und zu regeln. Sie haben einige Sachen eben gemacht, bis dahingehend, dass sie ihr Outfit neu geändert haben und ihren protzigen Fuhrpark mit teuren Autos umgewandelt haben in einfach normale Mittelklasse-Autos und ähnliche Dinge. Mittlerweile ist es so, sie hatte noch ein Ziel, das finde ich ganz spannend, diese Ellen, Catherine Kijina sagte, ich möchte, dass Uganda kein Nehmerland mehr ist, sondern ein Geberland. Und das Ende nach diesen 10 Jahren, das Fazit, was sie gegeben hat, ist, dass die Steuereinnahmen innerhalb dieser 10 Jahre um über 300% gestiegen sind. Mittlerweile gehört die Finanzbehörde in Uganda zu einer der führenden Behörden. Mittlerweile sind die Leute, die sie ausgebildet hat, so fit, sie hat ein großes Problem, sagt sie, aber ein schönes Problem, dass ihre Leute so qualifiziert sind, dass andere Behörden sie abwerben. Mittlerweile sind ihre Leute so qualifiziert, früher hieß es, wenn die UNO irgendwie Ansprechpartner in Uganda brauchte, auch in Bezug auf Finanzen, bloß keinen von der Finanzbehörde. Mittlerweile ist es genau umgekehrt, ja, wir wollen welche haben von der Finanzbehörde. Das ist entstanden, weil ein Mensch gesagt hat, es kann nicht sein. Wir haben vorhin gelesen, wir sollen Kopf sein und nicht Schwanz sein. Wir sollen nicht einfach hinterher schauen, dass Dinge schieflaufen. Was kann man machen, wenn man in der Nachbarschaft wohnt und es gefällt einem nicht? Segne deine Nachbarn. Frag Gott, was denkt er? Was könntest du tun? Nutz sowas, so einen Tag, jetzt ist er schon rum, den ich überhaupt nicht leiden kann, Valentinstag, auch so eine Erfindung der Blumenindustrie, ja, um den Umsatz zu steigern, übrigens auch wie Muttertag. Ja? Das ist nicht von den Nazis erfunden worden, hat die Blumenindustrie erfunden, um den Umsatz zu steigern. Aber nutzt solche Tage und verschenke im ganzen Haus Blumen. Lad mal die Nachbarn zum Essen ein. Gerade wir sind doch aufgerufen, Menschen zu Christus zu führen. Und die Leute sind krank und nicht gesund. Ich kann ja nicht erwarten, dass ich nur zu Gesunden gehe und die gewinne ich dann, sondern wir haben es mit Kranken zu tun. Und wir sind mitbeauftragt, in Jesu Namen die Botschaft des großen Arztes weiterzugeben. Und wenn du merkst, es sind negative Geister in deinem Haus, dann gebiete diesen Geistern zu verschwinden. Gebrauch deine Vollmacht. Ja, es stimmt. Unsere Welt wird schlechter. Aber es liegt an uns, welche Entscheidung wir treffen. Schwarz zu sehen und zu sagen, ja, Jesus kommt sowieso bald, wir können eh nichts tun, lass uns einfach gucken und zurückziehen auf unsere Oasen der Seligkeit. Oder statt schwarz sehen, positiv beten. So würde ich mal alles zusammenfassen, was ich gesagt habe. So habe ich auch meine Predigt genannt, positiv beten statt schwarz sehen. Denn Jesus hat gesagt, wir sind Kopf und nicht Schwanz. Amen.